Auch nochmal von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen und schön, euch alle hier zu sehen. Vor etwas über einem Monat habe ich in Vorbereitung von der Männerfreizeit, wo ich war, über die Freiheit zu vergeben gepredigt. Die Freizeit ging über das Thema Freiheit in Christus. Und an einem Tag war eben das Unterthema Freiheit zu vergeben. Und das Ziel der Predigt war, uns zum Nachdenken zu bringen über unseren persönlichen Umgang mit Vergebung, damit wir besser erkennen können, wann Vergebung notwendig ist, damit wir aus der richtigen Motivation heraus auch vergeben können und auch Wege finden, um die Praxisprobleme lösen zu können. Denn seien wir mal ehrlich, so auf dem Papier, wenn wir das lesen, jemandem anderen zu vergeben, ist einfach. Aber wenn du dich richtig verletzt fühlst, nicht gut behandelt fühlst, dann ist das schwer. Von den drei Punkten der Predigt hatten wir dann den dritten Punkt nur ganz oberflächlich anschauen können, nämlich eben genau das, die Probleme eigentlich in unserem Leben damit, in der Praxis. Und wie es mit so vielem ist, was wir in der Bibel lesen, dann wird es genau dann schwierig, wenn es um die Anwendung geht. Wenn es darum geht, dass andere uns lieben und nett zu uns sind, dann finden wir die Bibel ganz klasse und ganz wunderbar. Aber wenn es dann darum geht, selber genau das zu tun, dann geht es bei mir, dann wird es schon schwieriger. Wenn ich erkenne, dass ich mein Verhalten ändern soll, dass ich meinen Willen dem Willen Gottes unterordnen sollte. Und zum Teil kann ich natürlich dann die Schuld auf unsere Gesellschaft und auf unsere Zeit schieben. Ich bin nun mal auch aufgewachsen, in einer Zeit jetzt, in einer Gesellschaft, wo der Individualismus ganz groß ist, wo mein Wille ganz wichtig ist, dass ich dann die Erfüllung suche, das, was mir zusteht und so weiter. Mein Recht. Aber das ist natürlich eine sehr billige Entschuldigung. Und es fällt mir trotzdem so viel leichter, darüber nachzudenken, wie sich die anderen ändern sollten. Nicht wahr? Das sehe ich genau. Aber wenn es dann persönlich wird, und das Wort Gottes auch leider bei mir schonungslos aufdeckt, was bei mir nicht so passt. Und wann deckt es das eigentlich auf, das Wort Gottes? Wenn ich es lese und vor allen Dingen, wenn ich es höre, um es zu verstehen. Und wenn ich bereit bin, Gottes Willen über den meinigen zu stellen. Und wenn du ein Christ bist, dann hast du die Entscheidung eigentlich getroffen, nicht wahr? Dass Jesus Christus dein König ist. Und wenn dein König etwas sagt, dann bleibt eigentlich nur Amen. Dein Wille, Herr, ist der richtige. Du bist mein König. Ich muss mich immer wieder fragen, zählt eigentlich der Wille meines Königs? Aber kommen wir vor den Praxisproblemen oder den Möglichkeiten, das zu verändern, zu einer ganz kurzen Wiederholung. Wir hatten beim letzten Mal unter dem ersten Punkt darüber nachgedacht, über Vergebung. Gottes Wille für mich, Gottes Wille für uns an der Stelle. Oder mit anderen Worten, Gott und ich. Und wir sind da eingestiegen mit der These, den Christen wurde mehr vergeben, als allen anderen Menschen auf der Welt. Warum ist das so? Naja, weil wir in Christus eben die Vergebung haben. Die Menschen, die Christus nicht kennen, die sind noch in ihrer Sündenschuld. Denen wurde noch nicht vergeben. Und gerade das ist ja das Hauptproblem, was ein Mensch eben nicht alleine bewältigen kann. Aber in Christus ist uns vergeben. Und deswegen, ja, wurde uns mehr vergeben als allen anderen Menschen. Und wenn das dann so ist, und es ist eben Gottes Freiheit auch gewesen, das so möglich zu machen, sollten wir dann auch nicht die Menschen sein, die am meisten vergeben, die vergebungsbereit sind? Wie gesagt, die meisten von uns wissen, ich weiß das, das ist schwerer gesagt als getan. Aber Gottes Vergebung ist eben so groß und so umfassend. Sie reinigt unser Herz. Und zwar andauernd, wenn wir zum Beispiel im ersten Johannesbrief die Worte lesen, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir sind auf dem Weg und wenn wir weiter Gott unsere Sünden bekennen, er reinigt uns. Das ist eine wunderbare Botschaft. Und Gott vergibt uns alle unsere Vergehen und gedenkt an sie nicht mehr. Er löscht es aus. Deiner Sünden will ich nicht gedenken. Und wir haben beim letzten Mal auch darüber nachgedacht, wie würdest du dich fühlen? Du hast jetzt Gott dein Herz ausgeschüttet und hast gesagt, ach, was du alles Schlechtes gemacht hast, bittest um Vergebung. Und dann bekommst du auch die Rückmeldung, ich vergebe dir, aber ich will jetzt nichts mehr mit dir zu tun haben, jetzt ist genug. Würdest du dich dann fühlen, ja, Gott hat mir vergeben. Ich wäre mir dann irgendwie nicht mehr so sicher. Und wir dürfen eben als Christen den direkten Zusammenhang zwischen Gottes Vergebung und unserer Vergebung nicht übersehen. Paulus schreibt an die Epheser, Kapitel 4, Vers 32, er ermahnt sie, seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie auch Gott in Christus euch vergeben hat. Und an die Kolosser in 3,13, ertragt einander. Ist es nicht auch manchmal so, dass wir einander ertragen? Ist es nicht so, selbst in der Ehe oder in der Familie, ist es manchmal so, dass wir einander ertragen? Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Herr euch vergeben hat, so auch ihr. Gott hat uns einen sehr, sehr hohen Standard gegeben. Manchmal zu hoch für meinen Geschmack, würde ich fast so sagen. Wenn es nicht so großartig wäre, wenn ich nicht so gern seine Vergebung in Anspruch nehmen würde. Ich gehe gern zu Gott und sage, ich kann es kaum fassen, vergibst du mir schon wieder? Das nehme ich gerne an. Ja, er gibt uns nicht, was wir wirklich verdienen. Mir nicht. Da bin ich dankbar. Und das brachte uns auch zum nächsten Punkt. Ja, wie ist das mit mir und anderen? Und diese kleine Geschichte hatte ich erzählt. Eine Frau geht zur Eheberatung und antwortete dann auf die Frage, was ihr größtes Problem sei. Naja, mein Mann wird immer, wenn wir uns streiten, historisch. Sie meinen bestimmt hysterisch. Nein, ich meine, was ich gesagt habe. Mein Mann merkt sich eben ganz genau jedes Detail, was ich falsch gemacht habe. Und wenn wir uns streiten, dann bekomme ich eine kleine Geschichtsstunde über all das, was ich falsch gemacht habe. Und das ist so tragisch, wenn sich die Geschichte so oder selbst wenn sich nur ein bisschen so abspielt. Und viele Menschen zerstören wichtige Beziehungen, indem sie Buch führen über die Vergehen. Das ist alles vergeben und vergessen. Aber 2015, da waren wir das. Und dann kannst du dann erzählen, was genau und wie du mich verletzt hast und so. Das ist nicht vergeben. Das ist tragisch. Durch Vergebung reißt Gott die Mauern ein, die unsere Sünde errichtet hat. Und das sollen wir auch tun, wenn wir anderen vergeben. Diese Mauern wieder einreißen. Und wir hatten über 4 Versprechen, hatte ich berichtet, dass man dem anderen verspricht, ich werde nicht mehr über diesen Vorfall nachdenken. Und ich werde diesen Vorfall nicht mehr gegen dich aufbringen und gegen dich verwenden. Und ich werde nicht mit anderen über diesen Vorfall sprechen. Und ich werde es nicht zulassen, dass dieser Vorfall zwischen uns steht und unsere persönliche Beziehung beeinträchtigt. Und wenn ich das so tue, dann reiße ich auch die Mauern ein, die zwischen mir und der anderen Person stehen. Und das ist schwer. Manchmal ist das sehr, sehr schwer. Und wir haben auch beim letzten Mal in der Predigt Nachbesprechung auch über natürlich die Fälle gesprochen, wo das ganz extrem ist. Wir kommen da später noch dazu, denke ich auch in der Predigt-Nachbesprechung. Aber heute, jetzt um Punkt Nummer 3, Probleme in der Praxis. Heute wollen wir es wirklich ganz persönlich nehmen. Was bedeutet das? Dass ich nicht über ein Beispiel nachdenke, also ich weiß hier bei meinem Nachbarn oder bei wem auch immer, bei Bruder X oder Schwester Y oder da kann ich dir von erzählen, von Problemen mit Vergebung. Nein, überleg mal selbst, wann war das bei dir das letzte Mal der Fall, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hattest, jemandem zu vergeben. Und dass wir jetzt nicht an extreme Beispiele denken, ich wurde jetzt überfallen und ausgeraubt und natürlich ist es schwer jetzt jemandem, der dich beraubt hat und vielleicht körperlich angegangen ist, dem zu vergeben. Also das, aber nicht, sondern ist es nicht so, dass es diese Kleinigkeiten in der Familie, in der Ehe, in der Gemeindefamilie, ist es da nicht, sind wir da nicht manchmal ganz empfindlich? Und haben wir nicht eigentlich oft mit den Menschen, die uns wirklich nahe stehen, die größten Probleme mit Vergebung? Und woran liegt das? Warum ist das so? Ja, zum einen wissen die uns nahe stehen, die wissen genau, auf welchen Knopf sie drücken müssen. Also Teenager wissen das ganz genau mit ihren Eltern. Was sie unternehmen müssen, was sie sagen müssen und dann ihre Eltern gehen dann, ja, regen sich dann auf und müssen dann kämpfen mit Vergebung und mit vielem. Aber es liegt eben auch daran, dass wir uns den Menschen, die uns nahe sind, dass wir uns ihnen gegenüber öffnen. Dass wir uns eben öffnen und verletzlich machen. Dass wir darüber sprechen, wie es uns geht oder was unsere Schwächen sind und. Die Personen kennen uns eben auch. Und das ist ja auch ganz wichtig und gut so. Und manchmal ist es aber auch dann noch so, dass unsere Erwartungen an die anderen Personen oder an uns, dass die hoch sind. Und zwar höher als an irgendwelche anderen Personen. Die Erwartung, das und das musst du doch besser wissen. Ja, das stimmt ganz oft. Und dann ist dann noch die Frage, ist das jetzt eigentlich Sünde? Also war da jetzt eigentlich etwas, ich habe gegen meine Frau gesündigt, gegen meine Kinder, gegen Geschwister oder Oder was war es dann eigentlich? Denn die Frage ist, wenn es gar keine Sünde war, ich habe mich eben nur missverstanden gefühlt, wieso ist das eigentlich dann so oft so ein Problem? Wahrscheinlich, weil es ganz oft eben um meine Erwartungen geht. Vergebung manchmal schwer zu gewähren. Und beim letzten Mal haben wir ein paar Punkte auch angesprochen. Stolz ist gerade für uns Männer ein großes Problem. Für viele Männer. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber Stolz kann mich von Vergebung abhalten, denn ich habe doch gar keine Vergebung nötig. Ich habe gar nichts falsch gemacht. Oder, naja, ich habe ein bisschen was falsch gemacht, aber vielleicht 10%. Also erstmal klärst du deine 90% und dann komme ich mit meinen 10% um die Ecke. Außerdem hat er angefangen. Ich habe recht und von meiner Seite ist keine Entschuldigung notwendig. Oder der Stolz bringt mich auch dazu, nach der Schuld des anderen zu suchen, um selbst besser dazustehen. Also es gibt so viele Situationen, es ist immer wieder erschreckend. Es ist erschreckend. Oder das Problem, dass ich gerne möchte, dass die andere Person versteht, wie ich mich fühle und wie sehr ich verletzt bin. Die soll das richtig verstehen. Und ich möchte auch die Reue sehen und ein bisschen Strafe. Und wenn sie dann auf Knien zu mir rutschen, dann kann ich vielleicht, wenn sie ganz traurig ist, die Person, dann möchte ich großmütig Gnade zeigen, so wie Paulus das an die Korinther geschrieben hat, damit der Betreffende nicht etwa durch allzu große Traurigkeit verschlungen werde. Ja, aber es gehören auch fast immer zwei dazu, sich zu streiten, nicht wahr? Bin ich nicht fast auch immer mitschuldig, mit einem kleinen Anteil? Also, wie kann ich dazu beitragen, dass die Praxis der Vergebung besser läuft? Der erste Punkt ist sündhafte Einstellungen und die eigenen Erwartungen vermeiden bzw. runterschrauben. Und eine sündhafte Einstellung ist zum Beispiel, wenn ich eigentlich möchte, dass der andere sich die Vergebung verdient. Also erstmal musst du das und das und das machen. Und dann kannst du nochmal wiederkommen. Ich will euch sagen, ich bin so froh, dass Gott nicht so mit uns umgeht. Wenn ich mir vorstelle, wenn ich zu Gott komme und sage, ich habe schon wieder das und das Problem und das, wenn Gott dann sagen würde, erstmal, Rüdiger, musst du, so geht Gott nicht mit uns um. Und so sollen wir auch nicht mit anderen umgehen. Und wir sollen auch nicht unrealistische Erwartungen an andere stellen. Wie zum Beispiel, okay, das ist vergeben, aber ich erwarte jetzt die Garantie, dass das nie wieder passiert. Nochmal, wenn Gott so mit mir umgehen würde, dann ist gleich Ende Gelände. Dann ist, ich weiß nicht, ob ich mal eine Sünde etwas gemacht habe, okay, jetzt weiß ich, es ist falsch, ich mache es nie wieder. Vergebung beruht auf Umkehr. Umkehr heißt, ich gehe wieder in die richtige Richtung. Also Vergebung beruht nicht auf Garantien. Ja, wie geht Gott mit uns um? Was schreibt David im Psalm 103, Verse 9 bis 13? Das ist einfach so wunderbar auch. Psalm 103, Verse 9 bis 13. Also Gott, er wird nicht immer rechten. Nicht ewig zürnen. Er hat uns nicht getan nach unseren Vergehen, nach unseren Sünden uns nicht vergolten. Denn so hoch die Himmel über der Erde sind, so übermächtig ist seine Gnade über denen, die ihn fürchten. Sofern der Osten ist vom Westen, hat er von uns entfernt unsere Vergehen. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Und wenige Verse weiter lesen wir in Vers 17: Die Gnade des Herrn aber währt von Ewigkeit zu Ewigkeit über denen, die ihn fürchten. Seine Gerechtigkeit bis zu den Kindeskindern, für die, die seinen Bund halten, die seiner Vorschriften gedenken, um sie zu tun. Und das war unter dem alten Bund. Und wir lesen im Hebräerbrief, Kapitel 8, Vers 6, von einem besseren Bund. Wir leben in einer noch wunderbareren Zeit, dass wir einen solchen Zugang haben zu Gott, zum Thronsaal, wie es auch im Hebräerbrief ja heißt. Wir können zu unserem König jederzeit gehen. Das ist wunderbar zu wissen. Also grundsätzlich diesen Schritt, das eben auch umzusetzen in unserem Leben. Wenn jemand ausdrückt, dass er sein Verhalten bereut und um Vergebung bittet, dann haben wir kein Recht, die Vergebung zu verweigern. Ja, die Frage ist auch gerechtfertigt, was ist denn, wenn sich nichts ändert? Was ist, wenn das nochmal passiert? Das ist eine gute Frage. Da muss man wieder das Verhalten konfrontieren. Und Gott macht das doch genauso mit uns. Da müssen wir geduldig sein, denn ich nehme das gerne in Anspruch, also soll ich es auch gerne, ich will es gerne. Oder ich will, dass ich es will. Also diese sündhaften Einstellungen oder auch Erwartungen vermeiden. Und das Zweite ist, dass ich meinen Beitrag zu dem Problem einschätze. Was habe ich dazu beigetragen? Wenn möglich, so viel an euch es lebt, mit allen Menschen in Frieden. Ja, das ist richtig. Manchmal sind wir wirklich ganz unschuldig. Aber ich stelle fest, bei mir, das ist eher selten der Fall. Und in vielen Situationen trage ich selbst dazu bei, dass es zu einem Konflikt kommt. Vielleicht habe ich ihn gar nicht angefangen. Aber vielleicht habe ich eben auch nicht versucht, den anderen zu verstehen. Vielleicht habe ich achtlose Worte gebraucht, die den anderen eben verletzt haben. Vielleicht war ich auch einfach ungeduldig. Oder meine unterlassene, liebevolle Antwort hat die Situation verschärft. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Wie wahr ist das, nicht wahr? Du sprichst etwas an und der andere poltert dir etwas entgegen und schwuppdiwupp sind die Emotionen hier und... Aber eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Ja, es ist so einfach, die Schuld des anderen eben als größer anzusehen, als wenn das meine Schuld austilgen würde. Das ist irgendwie komisch. Wie kann ich damit umgehen? Indem ich mit Gott darüber spreche. Und auch darüber nachdenke und vielleicht eben aufschreibe, was habe ich dazu beigetragen zu diesem Konflikt? Was habe ich beigetragen? Was habe ich getan oder was habe ich vielleicht unterlassen? Und wenn ich über meine Fehler nachdenke, dann fällt es mir meist leichter, auch anderen zu vergeben. Selbst wenn es dann nur bei mir so ein paar Punkte sind und bei dem anderen sehe ich natürlich so viel mehr Punkte. Aber wenn ich dann, okay, wenn ich das getan hätte, dann wäre es vielleicht gar nicht dazu gekommen, sondern wäre es viel kleiner gewesen. Also bei mir entdecke ich das schon irgendwie als ein wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber diesen Beitrag einzuschätzen, das ist für mich ganz wichtig. Oder die dritte Überlegung, ist diese Situation vielleicht eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen. Wenn du dich verletzt fühlst, kann es auch hilfreich sein, eben an Gottes Souveränität und seine Liebe zu denken. Was meinst du denn jetzt damit, Rüdiger? Naja, Gott kann eben alles zu einem guten Ende bringen. Denken wir an Josef im Alten Testament und seine Brüder, als er verkauft wurde in die Sklaverei. Er hat dann später eine gute Stellung gehabt. Es ging ihm dann noch klasse. Und dann wird er ungerechtfertigterweise ins Gefängnis geworfen. Aber es kam zu einem guten Ende. Gott hat das alles gebraucht. Wie ist das von, wenn wir von Schedrach, Meschach, Abednego lesen? Ihr Kinder kennt das alles, wunderbar, die Geschichte, nicht wahr? Gott wirkt. Gott wirkt souverän. Daniel in der Löwengrube. Ist das eine Möglichkeit, Gott zu verherrlichen? Vielleicht gibt es keine Lösung. Auch Daniel sagte dann, ich weiß nicht, ob mein Gott mich retten wird. Dass er es kann, das weiß ich. Aber ich gebe Gott die Ehre. Also beim nächsten Mal, wenn du dich verletzt fühlst und Schwierigkeiten hast zu vergeben, dann stell dir ein paar Fragen. Ist dies vielleicht eine ungewöhnliche Möglichkeit, um Gott die Ehre zu geben? Kann ich vielleicht anderen dienen und ihnen helfen, im Glauben zu wachsen? Indem ich Liebe zeige, indem ich vergebungsbereit bin, indem ich Kritik annehme, darüber nachdenke und darüber nachzudenken, ja, in dieser Situation, welche Sünden und welche Schwächen von mir selbst werden eigentlich offenbar? Oder welche Charaktereigenschaften kann ich jetzt stärken und üben? Wenn wir von guten Charaktereigenschaften sprechen, sind die da oder sind die nicht? Von klein auf üben wir das nicht. Wenn wir Menschen bewundern, die einen ganz starken und festen Charakter haben, dann sind die nicht damit so auf die Welt gekommen, sondern die haben vieles erlebt und haben immer wieder gute Entscheidungen getroffen. Das will ich nicht und das will ich tun. Und wenn ich darüber nachdenke, ob Gott diese Situation oder auch die Person, die ich verletzt habe, vielleicht gebraucht, damit ich reife, damit ich eben reife, anderen diene und Gott verherrliche, ja dann mag es in der Tat einfacher sein, zu vergeben. Vergebung ja, aber wie ist das mit Versöhnung? Wo ist da der Unterschied eigentlich? Naja, wenn wir uns wirklich mit dem anderen versöhnen, bedeutet das, der Weg ist weiter offen für eine Beziehung. Manchmal dauert es einfach eine lange Zeit, bis man einander wieder vertrauen kann. Aber der Weg sollte doch offen sein. Und so macht es ja Gott auch mit uns. So macht Gott es mit mir. Und dafür bin ich wirklich unendlich dankbar. Und da ist noch etwas, was uns bei der Vergebung helfen kann. Nämlich, sich an die Größe von Gottes Vergebung zu erinnern. Beziehungsweise an die Größe meiner Schuld. Viele von uns kennen das Gleichnis von dem unbarmherzigen Knecht. Da ist dann von der Schuld die Rede, die erlassen wurde. Und wenn man das umrechnet mit den Geldeinheiten von damals und dann so ein heutiger Tageslohn, dann reden wir, und das ist ja eben ein Gleichnis, eine Geschichte. Und um das deutlich zu machen, da wird diesem Knecht, der dann bittet, der eigentlich in den Schuldturm geworfen wird, der da nie wieder rauskommt, der schuldet seinem Herrn 6 Milliarden Euro. Das ist eine 6 und dann 9 Nullen dahinter. Das wird ihm erlassen. 6 Milliarden Euro. Irgendwie unfassbar. Und dann geht er hin und findet dann jemanden, der ihm 10.000 Euro schuldet. Da sind nur 4 Nullen dahinter. Und den packt er und sagt, ha, gib's mir. Ich brauche das jetzt. Und ist vollkommen unbarmherzig. Und das kriegt dann der Herr mit und er ruft ihn dann herbei und spricht zu ihm, du böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Ja, klar. Ja. Und am Ende des Gleichnisses, so wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Tja. Ich finde die Zahlen immer wieder sehr beeindruckend. Und ich habe einfach mal angefangen, auch aufzuschreiben, ja, welche Sünden hat Gott mir eigentlich schon vergeben? Ja, ich denke, Gotteslästerung, seinen Namen zu missbrauchen. Das, was Jesus erzählt über den Ehebruch, den wir begehen, wenn wir jemanden anschauen, eine Frau anschauen, sie zu begehren. Ehebruch. Unzucht. Lüge. Schlechte Gedanken. Lästerung. Habsucht. Und wir wissen, wenn wir die Bibel lesen, das, was ich verdient habe für meine Sünden, ist die ewige Trennung von Gott. Aber Gott hat mir vergeben. Und meine Liste ist so lang. Und die Größe meiner Schuld, das hilft mir dabei, die Relation wiederherzustellen. Und so sind wir eben nicht dazu berufen, zu vergeben, um Gottes Liebe zu erwerben, damit Gott sagt, Mensch, du bist ja so toll, du hast ja so viel vergeben. Das ist ja ganz prima. Nein, sondern wir haben seine Liebe erlebt. Und er hat meine Sünden nicht nur durchgestrichen, sondern wegradiert und weggetan. Und das soll die Grundlage und die Motivation dafür sein, anderen zu vergeben. Kommen wir zum vorletzten Punkt für heute. Ich kann dann vergeben, wenn ich auf Gottes Stärke baue. Denn wahre Vergebung hängt von Gottes Gnade ab. Ich kann es selber versuchen und oftmals so Kleinigkeiten, das geht vielleicht auch locker und flockig, aber wenn ich Gott bitte und auf seine Kraft vertraue, dann kann ich auch wirklich die schlimmsten Dinge loslassen. Und da kann ich gar nicht mal aus eigener Erfahrung sprechen, aber von den Zeugnissen von vielen Christen wissen wir, das ist so. Gott gibt uns seine Gnade durch sein Wort, durch Geschwister, durch seinen Heiligen Geist. Und ein Beispiel, viele von euch werden das kennen von Corrie ten Boom, eine Holländerin, die im Zweiten Weltkrieg Juden versteckt hat, die verraten wurde, ins Konzentrationslager kam, hat ihre Schwester elendig zugrunde gehen sehen, Familie. Sie selber ist wie durch ein Wunder gerettet worden und hat dann in der Nachkriegszeit anderen geholfen, mit diesen Lasten umzugehen. Ich möchte beim gemeinsamen Essen das auch nochmal vorlesen und ich habe auch ein paar Mal ausgedruckt, nehmt das auch gerne mit. Und das ist nicht nur dieses eine Zeugnis, sondern das, was sie danach auch noch in ihrem Leben erlebt hat, das finde ich, ist auch ganz bemerkenswert. Jedenfalls, sie begegnete einem ihrer Peiniger aus dem KZ wenige Jahre später. Der stand vor ihr bei einer Veranstaltung, wo sie geredet hatte und kam dann zu ihr und sagte, ich habe so schlimme Dinge gemacht, aber Gott hat mir vergeben. Ist das nicht wunderbar? Und ich war Aufseher in Ravensbrück und ich möchte Sie um Vergebung bitten. Können Sie mir vergeben? Ich glaube, dass keiner von uns das nachvollziehen kann. Es ist ja eindrücklich geschildert. Wir wollen das nachher dann auch zusammen lesen. Aber wie sie eben schildert, dass es eine Entscheidung war. Sie war wie erstarrt, aber sie wusste, sie muss es tun. Und hat aber dann, das war wie ein Stromstoß, als sie dann seine Hand ergriff. Und Gott hat ihr eben dann tatsächlich geholfen und die Liebe gegeben, die nur Gott geben kann. Sehr, sehr eindrücklich. Tja. Und abschließend ist dann noch etwas, was wir tun können, nämlich indem wir Schlechtes durch Gutes ersetzen. Der Neustart einer Beziehung braucht Zeit, Geduld, Veränderung. Und das ist nicht einfach, Veränderung zu bewirken. Feindschaft durch Frieden zu ersetzen. Aber das hat eben Jesus auch angesprochen, was wir in Matthäus 5 lesen, dass er sagt, wenn du zusammenkommst, um Gott anzubeten und du weißt, ein Bruder hat was gegen dich, dann lass deine Gabe, geh hin und versöhne dich. Versöhnung, so dass es dann weitergeht. Und das bedeutet eben auch, dass man der anderen Person die Möglichkeit gibt, die Umkehr deutlich zu machen, sich zu bewähren und Vertrauen wieder aufzubauen. Hier mag es Rückschläge geben, aber auch wieder, Gott ist so geduldig mit mir und nimmt meine Rückschläge immer und immer wieder, nimmt er in Kauf. Und diesen Prozess der Versöhnung kann verbessern, indem ich eben auch auf meine Gedanken aufpasse und dass ich eben nicht über diese negativen Dinge nachdenke, sondern versuche, das Positive zu sehen. Welche guten Eigenschaften hat denn diese Person? Und darüber nachzudenken, für den anderen zu beten. Wir sollen für die beten, die uns beleidigen. Und um Segen für sie bitten. Das ist schwer, aber wir können es tun. Und Gott gibt dann wirklich auch eine Veränderung. Viele von uns haben das erlebt. Ist das nicht so? Wenn wir für jemanden anderen beten und wir hatten so schlechte Gefühle, Gott ist so gnädig, dass er schlechte durch gute Gedanken auch ersetzt. Und das Gleiche mit den Worten. Wenn ich dann mit anderen über diese Person rede, dann soll ich nicht nur immer Schlechtes reden, sondern eben das Gute auch in den Mund nehmen. Loben und danken und ermutigen. Und letztendlich auch unsere Taten. C.S. Lewis hat einmal geschrieben, verwende nicht deine Zeit, um zu überlegen, ob du deinen Nachbarn liebst. Verhalte dich einfach so, als wenn du es tun würdest. Und dann wirst du ein großes Geheimnis entdecken. Wenn du dich so verhältst, als ob du jemanden lieben würdest, wird sich das tatsächlich bei dir ändern. Der Apostel Johannes hat das geschrieben in 1. Johannes 3,18. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Und das Buch, was mir bei der Vorbereitung so gute Dienste geleistet hat, also The Peacemaker von Ken Sande, der hat ein eigenes Beispiel auch von seiner Frau und ihm. Die hatten sich nämlich gestritten und dann sollte er noch schnell ein paar Sachen einkaufen. Unverschämtheit. Also er geht einkaufen, besorgt dann die paar Kleinigkeiten und schiebt den Einkaufswagen noch ganz ärgerlich durch die Gänge und sieht dann da den Lieblingskaffee von seiner Frau und denkt sich, wenn wir uns nicht gestritten hätten, dann würde ich dir den jetzt ja mitbringen. Aber so diese Stimme in ihm, die ihm sagt, Mensch, das ist aber nicht so richtig, was du jetzt da so denkst. Und dann nimmt er den Kaffee nur mal in die Hand, mal gucken, was kostet der heute. Und das hat dann einfach schon in Gang gebracht, dieses, ja, ich will ja eigentlich das Gute tun und ich möchte eigentlich die Augen meiner Frau leuchten sehen, wenn sie sieht, mein Mann tut mir was Gutes und beschenkt mich. Und er sagt dann auch, keine Überraschung, kurz nach der Rückkehr nach Hause waren wir wieder versöhnt. Ja, es ist schwer, aber wenn wir unsere Gedanken, Worte und Taten neu ausrichten, dann hat das Auswirkungen. Und es wird deutlich werden, dass wir es ernst meinen. Vergebung, ein immer aktuelles Thema. Und wir haben doch auch jetzt hier bei uns, unter uns, in den letzten anderthalb Jahren so vieles mitgemacht, so vieles erlebt. Wir sehen Dinge so unterschiedlich, haben Fehler gemacht. Und manche Dinge würde ich heute auch anders machen. Und so bitte ich euch und bitte uns alle, dass wir immer ein vergebungsbereites Herz haben. Denn Gott hat uns vergeben. Und wir sind letztendlich krank. Und deswegen sind wir hier. Weil Jesus gekommen ist, weil der Arzt, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und mein Wunsch ist, dass ich mit Gottes Hilfe sündhafte Einstellungen und unrealistische Erwartungen vermeide. Dass ich meinen Beitrag zum Problem einschätze. Dass ich darüber nachdenke, wie ich Gott verherrlichen kann. Dass ich die Größe seiner Vergebung und meiner Schuld vor Augen habe, dass ich aus Gottes Stärke heraus vergeben kann. Und dass ich Versöhnung anstrebe und Schlechtes durch Gutes ersetze. Ist das auch euer Wunsch für eure Beziehung? Nutzen wir dann doch auch die Zeit in der Predigtnachbesprechung und auch beim gemeinsamen Essen dafür, um das Thema gemeinsam zu vertiefen. Amen.